Da fällt mir ein, hast du noch mal geguckt, wann wir die letzte Aufnahme zusammen hatten?
Oh nee, habe ich tatsächlich nicht mehr geschafft.
Ah, aber ich habe noch mal reingeguckt
Ah,
und das ist
cool.
länger als ein Jahr gewesen.
Bist
Kommst du
du?
nicht drauf? Dezember 2023, so lange ist es her.
Oh, das ist ja wirklich schon lange her.
Ja, weißt du noch, wann du deine erste Folge hattest? Habe ich nämlich auch nachgeguckt.
Oh, war das vor Corona? War das 2019 oder so was?
Das war September 2020, also es muss ja
20,
gefühlt
okay.
mitten in Corona gewesen
In
sein,
Corona
oder?
wir sind, genau.
Ja.
Ja.
Boah, wie die Zeit vergeht. Aber dann ist, glaube ich, die Idee gerade, es sind ja fast anderthalb Jahre, wie jetzt dein letztes Hertha-Jahr war, dass wir darüber sprechen, ist gar nicht schlecht. Ach, pass auf, ich nehme das gleich vorne mit rein.
Zugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD. Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Herthaner Podcast. Nächster Halt, Berlin Olympiastadion.
Mario, ich begrüße dich. Folge 150. Wir haben heute ein kleines Jubiläum. Das mache ich mit dir. Toll, dass du dabei bist. Ganz liebe Grüße nach Ostwestfalen.
Ja, herzlichen Dank, Bremchen, dass ich wieder mit dabei sein kann. War ja noch schon eine Weile jetzt her. Ja, und freue mich, dass ich natürlich mit dir über unsere alte Dame sprechen kann.
Ja, du kannst übrigens, wenn du auf der Homepage vom Exilhartaner bist, da gibt es ja eine Gästeliste, da suchst du einfach nach Mario und da kannst du jede Folge sehen, wo du mit dabei bist. Also man findet das auch recht einfach. Das gilt dann übrigens für jeden. Also ist ganz, ganz witzig. Man findet es gut und ich glaube, du warst, das ist, glaube ich, jetzt auch schon deine sechste Folge oder so. Also es waren gar nicht so wenig.
Ja, also wie gesagt, ich bin ja immer gerne dabei und wir sind ja an sich auch untereinander ganz gut vernetzt. Wir schreiben uns ja auch regelmäßig dann über andere Kanäle auch während des Spiels, was ja manchmal auch sehr spannend ist, wie man die eine oder andere Situation da gerade eingeschätzt hat. Aber wir sind ja immer in Kontakt, aber von daher, wie gesagt, gerne jetzt beim Podcast wieder dabei zu sein. Ich freue mich.
Ich habe eben schon angesprochen, wir wollen so ein bisschen ja auch auf dein Hertha-Jahr zurückgucken und das so ein bisschen verquicken mit dem, was bei Hertha so passiert ist. Du lebst ja immer noch in Ostwestfalen. Seit wie vielen Jahren jetzt eigentlich?
Ja, jetzt im vierten Jahr, sie sind 21, sind wir hergezogen. Ja, im fünften Jahr fast schon, ja.
Wow, wie die Zeit vergeht,
Ja,
ne?
in der Tat.
Und du bist beruflich echt viel unterwegs. Ich glaube, eine Zeit lang warst du viel in Berlin.
Genau.
Jetzt bist du wieder im Norden. Wie lässt sich das bei dir eigentlich vereinbaren mit dem Hertha gucken?
Ja, schwierig. Also die Zeit in Berlin, bin ja Unternehmensberater und hatte ein Mandat jetzt in Berlin. Das war natürlich so ein Heimspiel für mich. Und natürlich habe ich dann auch innerhalb des Kunden viele Herthaner getroffen und haben natürlich auch immer zu Pausen dann immer die letzten Spiele analysiert oder die neuesten Gerüchte. Und wir waren natürlich dann auch tatsächlich einige Male im Stadion. Nicht so oft wie möglich, aber gerade wenn man unter der Woche da war, so eine Wochenspiele, also unter der Woche gerade die DFB-Pokalspiele, die habe ich dann schon noch mitgenommen. Ja, ansonsten ja, guckt man halt, wie passt das. Wenn man gerade mal am Wochenende in Berlin ist, meine ältesten Kinder sind ja auch noch in Berlin, meine Freunde und Verwandten sind natürlich auch noch in Berlin. Und wenn sich da mal die Situation ergibt, dass man gerade an dem Wochenende in der Stadt ist und die Hertha gerade zu Hause spielt und das vielleicht durchaus ein interessantes Spiel sein kann, dann kann ich mir hier und da durchaus schon mal die Freiheiten einräumen und mit meiner Frau dann da entsprechend klären, dass ich dann noch ins Stadion gehe.
Was ein bisschen schade ist, das Spiel in Münster wäre ja nicht unendlich weit weg von dir gewesen. Wenn du mal Zeit hast, kriegt man nicht unbedingt ein Ticket. Ist ein bisschen schwierig wieder. Setzt sich
Ja,
dieses Jahr wie letztes Jahr fort.
absolut. Also ich war jetzt Hertha gegen Münster damals beim DFB-Pokal vor, ich glaube, 3 Jahren. Da habe ich mit Freunden dann zusammen, also mit Münsteranern Fußball, gut, da spielten die ja noch in der dritten Liga, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder war das ja noch Regionalliga, ich weiß nicht, ich glaube dritte Liga. Und ich habe die natürlich vielleicht wieder angepinkt, habe gesagt, Mensch, jetzt wenn die Hertha spielt gegen Preußen, das muss doch möglich sein. Und dann sagte er, nee, die Karten sind sehr begrenzt, also man hat selbst als Mitglied Schwierigkeiten an Karten zu kommen. Das liegt unter anderem daran, dass die in Münster jetzt endlich nach, weiß ich nicht, 3 Jahrzehnten das Stadion sanieren. Das war ja jahrelang so, dass da die Tribünen gesperrt waren. Das ist so ein bisschen wie bei uns mit dem Jahn-Sportplatz. dass da die Tribünen halt wirklich begehbar waren und jetzt fangen die erst an zu sanieren und die Stadt hat jetzt für sich also erkannt, dass das wohl doch nachhaltig ist. Dann mag es vielleicht dann in der nächsten Saison, so wie es aussieht, da hat die Hertha ja den Preußen da ein bisschen Schützenhilfe geleistet, bleiben die ja wohl in der Liga und dann können wir im nächsten Saison mal gucken, ob wir nicht doch dann Karten kriegen.
Wo war denn das Stadion, wo das letzte Spiel in der letzten Saison war, was so ja lediert war oder teilweise gesperrt? War das Oldenburg?
Ja,
Nein.
nein, das war Osnabrück. Da
Osnabrück.
wollten wir, genau, am letzten Spiel Osnabrück war ja dann schon abgestiegen. Entsprechend haben wir ja auch uns präsentiert. Ich glaube, wir haben 4-0 verloren. Und wir hatten ja so ja vor, zu gucken, ob wir nicht alle zusammen ins Stadion gehen können. Ja, auch von den Exilertaner, also alle die, die hier in der Region unterwegs wären. Aber auch da war halt dadurch, dass das Dach dann marode war oder gesperrt wurde, die Tribünen gesperrt wurden, waren auch dann nur begrenzte Zuschauer möglich. Ich glaube, kurz vor dem Spiel hat man dann doch wieder das Stadion freigegeben in den Bereichen. Aber es führte ja dazu, dass man am Ende nicht mehr an Karten kam. Ja, das wäre natürlich toll. Also Osnabrück und Münster, das ist von mir aus jetzt hier ein bisschen mehr als eine halbe Stunde mit der Bahn, wäre natürlich optimal.
Hattest du denn überhaupt noch Lust auf Hertha dieses Jahr? Denn mit Verlaub, also wir sind ja so gefühlt mit dem Ziel, wir wollen um den Aufstieg mitspielen reingegangen, ohne dass dieses Saisonziel mal so richtig verkündet wurde. Und dann ist ja, letztendlich, wir werden dieses Jahr schlechter absteigen als letztes Jahr. Ich war sehr wenig bei den Spielen dieses Jahr. Ich glaube, ich war schon lange nicht mehr bei so wenig Spielen. Das hatte sicherlich auch damit zu tun, durch den Podcast an diesen Wochenenden fahre ich dann nicht, weil das schaffe ich sonst nicht alles zusammen. Bei vielen bekam man auch keine Tickets, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt zum Schluss bei vielen Spielen auch nicht mehr richtig Lust, da noch hinzugehen. Trotz der Besserung bei Leitl. Ist das an dir spurlos vorbeigegangen?
Naja, also spurlos, also ich sehe das genauso wie du. Also in der Tat waren die Spiele jetzt nicht unbedingt einladend. Es gab dann mal ganz gute Ergebnisse und dann gab es dann anschließend wieder völlig unterirdische Ergebnisse. Also die Leistungskurven waren halt doch sehr unterschiedlich und da waren natürlich, also insbesondere die Heimspiele. Ich meine, wenn man als schlechteste Mannschaft in der Heimtabelle agiert und hat trotzdem immer gut 50.000 Zuschauer, denn da sind die Hertha-Fans im Olympiastadion schon sehr leidensfähig. Und ja, auswärts waren sie dann sicherlich besser, aber auch nicht so, dass man jetzt sagt, gut, da opfert man sozusagen den letzten Groschen, um dann noch ins Stadion zu können. Nein, in der Tat, ich habe mir die Spiele so wie es ging halt fast immer dann auch im Fernsehen angeguckt. Und gestern, wie ich noch in der Bahn war, habe ich mir dann zumindest auf dem Handy geguckt, sofern halt die WLAN-Verbindung immer gehalten hat. Ja, also war jetzt auch nicht berauschend und da bin ich völlig bei dir. Also wir hatten wenig Spiele dabei, die wirklich gut liefen. Wir hatten aber auch Spiele dabei, wo man sich auch gefragt hat, warum haben wir eigentlich verloren? Also wie zu Hause gegen Schalke zum Beispiel, da haben wir die Tore quasi selber geschossen und sich anguckt, also wir haben auch immer noch wie in der letzten Saison viel zu viele Gegentore. Also insgesamt die Statik in der Mannschaft, um oben mitzuspielen, die ist einfach nach wie vor nicht, ich sage mal, so ausgeprägt, um wirklich oben mitspielen zu können. Und wenn man sich die ganze zweite Liga anguckt, das ist ja schon sehr erstaunlich, welche Ergebnisse da zustande kamen. Da hat ja wirklich jeder jeden schlagen können. Und da klar, da fährt man halt nach Regensburg und verliert. Das ist irgendwie auch nicht optimal. Und dann gibt es so eine Mannschaften wie Elversberg, die über sich hinauswachsen. Dann hast du Düsseldorf, Hannover, die alle irgendwie noch oben mitspielen wollten, dann verlieren die zwei Spiele hintereinander, sind sie wieder unten weg, dann kommt plötzlich Kaiserslautern nach oben. Ist schon eine völlig verrückte Saison und auch die Hamburger, ich weiß gar nicht, das Spiel läuft ja jetzt gerade noch, die haben ja nur jetzt die Möglichkeit, im eigenen Stadion den Aufstieg nach 7 Jahren endlich perfekt zu machen. Ich glaube, die haben es dann auch verdient, aber insgesamt muss man ja auch schon sagen, es war jetzt kein wirklich überragendes Team dabei, wo man sagen konnte, also die sind doch wirklich mit Fug und Recht quasi dann Anführungsstrichen erstligareif. Also alle, die jetzt da hochgehen, die haben es echt schwer, gehe ich mal von aus. Und deswegen ist es für mich so wichtig, wenn wir jetzt dann auf die nächste Saison gucken wollen, dass die sich jetzt wirklich gut verstärken. Und mit den Abgängen, also Maser und jetzt Scherhen soll ja jetzt auch gehen, stand heute in den Zeitungen. Die sind natürlich dann Leistungsträger im Sinne des Berliner Wegs, die wir ausgebildet haben. Da kann sicherlich, können beide noch mehr, ist klar. Aber sie haben sich jetzt entschieden oder der Verein hat sich dafür entschieden. Da wird sicherlich auch ein finanzieller Aspekt mit dabei sein, die Spieler halt gehen zu lassen. Und dann ist natürlich die Frage, ja, Chris, kannst du so einen Maser ersetzen? Ich meine, Der ist 19, der hat gute Spiele abgeliefert. Seine Torgefahr war am Ende nicht ganz so wie am Anfang der Saison, muss man auch dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz war er natürlich auch ein Spieler, für den man schon alleine ins Stadion gegangen ist. Aber natürlich, der ist 19. Ja? Da kann man jetzt auch nicht von ihm erwarten, dass der jedes Spiel da über sich hinauswächst. Und Scherhand, auch noch ein junger Kerl, der hat sicherlich in dieser Saison seine beste Saison bei Hertha gespielt. Hat einige Tore gemacht, der hat auch das Vertrauen von den Trainern bekommen, von Fiello, wie auch jetzt am Ende von Leitl. Aber ja, die Frage ist natürlich, wenn die Stürmer dann wechseln und wenn es noch die Situation eintritt, dass also Worst Case in Anführungsstrichen der Rehse dann auch noch gehen sollte, dann kann man schon drüber nachdenken, wie wird denn die nächste Saison? Also vermutlich nicht viel besser als die jetzige.
Du hattest eben gemeint, es gab dieses Jahr eigentlich kein Team, was so richtig mit Abstand nach oben durchmarschiert ist. Also wir hatten keine Überfliegervereine. Das ärgert mich so ein bisschen, weil ich immer denke, Mensch, es wäre für Hertha mit einer ordentlichen Leistung durchaus möglich gewesen, in diesem ganzen, ja, zu diesen ganzen Aufstiegsvereinen mitzuhören, wenn man sich insgesamt besser geschlagen hätte. Und das ist auch so das, was für mich von dieser Saison übrig bleibt. Das ist nämlich Enttäuschung und die Erkenntnis, dass ich nicht glaube oder dass ich es für sehr unwahrscheinlich halte, dass wir jetzt dann einfach so mal im nächsten Jahr aufsteigen. Da werden für mich so ein bisschen Erinnerungen an alte Zeiten wach. Und das sind in meinem Fall leider auch nicht nur gute Erinnerungen, denn ich weiß, 1980 ist Hertha abgestiegen, da war ich 10 Jahre alt. Und bis 1997 hat es dann 17 Jahre gedauert, bis Hertha sich wirklich wieder in der ersten Bundesliga halbwegs etablieren konnte. Wir sind diese Saison angetreten mit einem großen Gehaltsbudget, ich würde sagen mit namhaften Spielern. Ich finde, so ein Cuisance und ein Demme ist für mich ein namhafter Spieler. Wir haben einen weiteren Trainerwechsel gehabt, wir haben Fjell geholt und eigentlich war alle Weichen auf, ja, Aufstieg gestellt. Und jetzt haben wir uns in den letzten Spieltagen dabei ertappt, dass wir froh waren, dass wir nicht abgestiegen sind. Ich habe hier so schön geschrieben, deutlicher kann man in einer Saison eigentlich nicht scheitern. Ist das, würdest du sagen, das ist zu krass formuliert? Oder würdest du sagen, nee, da bin ich dabei und könntest so ein bisschen bestimmen, wo lag eigentlich oder woran lag eigentlich der Misserfolg, den wir hatten?
Ich denke, der Ausfall von Rehse war natürlich schon signifikant. Ne? Also wenn man sieht, jetzt, wie der in der Rückrunde auftrumpft, da auch entsprechend dann der Gamechanger in so einem Spiel sein kann, der mit seinem Einsatzwille ist der natürlich nicht wegzudenken. Und der hat natürlich auch in der ersten Hälfte der Saison maßgeblich gefehlt. Auf der anderen Seite hat man auch Spiele verloren, die man eigentlich nicht verlieren darf, wo man sich dann quasi die Bälle selber rein ins Tor geschossen hat. Also die Anfälligkeit bei Eckbällen, bei Freistößen, die ist nach wie vor da. Da freut mich immer, also ja, nichts gegen Kollege Ebert, aber wenn wir einen Standardtrainer haben, für was haben wir den eigentlich? Also selber nach vorne Standards haben wir, ich weiß nicht, ich glaube, die Tore kannst du an einer Hand abzählen, die wir irgendwie mit Ecken oder Freistößen erzielt haben. Und da ist halt auch, ja, man braucht ja manchmal auch so ein Spiel, wo man in so einer glücklichen Situation vielleicht dann mal die Ecke kriegt oder so einen Freistoß, wo man dann vielleicht dann mit so einem, ich sag mal, so einem dreckigen Sieg dann am Ende des Tages seine Punkte holt. Die hatten wir irgendwie nie. Wir haben Spiele gehabt, die plätscherten so vor sich hin, so jetzt auch, wie war das, 1-1-0 zu Hause hatten, jetzt letztes Heimspiel. Da sagst du ja, okay, nee, ja, eine Situation von Rehse und dann gewinnst du das Spiel gegen Greuther Fürth, aber mehr war da nicht. Dann haben wir andere Spiele wie gegen Schalke, da musste eigentlich, also ich weiß nicht, wie viele Torchancen wir da hatten, da haben sie gut gespielt, aber die Tore hinten, die dürfen nie fallen und der Elfmeter da von Maser verursacht, kann man gegen, bin ich gar kein, ist ja kein Thema. Und ich meine, der andere war so ein Eigentor oder so ein fast ein Eigentor. Aber da ist keine Stabilität, da ist aus meiner Sicht die Balance vielleicht nicht richtig da, dass auch die jungen Spieler dieses Leistungsniveau wirklich von Woche zu Woche noch nicht bringen können. Und da muss man vielleicht am Ende auch als jemand, der den Berliner Weg dann mitgehen will oder den für richtig erachtet, dann auch sagen, dass wir dann am Ende vielleicht doch eher ein Ausbildungsverein sind und gucken müssen, dass wir die Spieler natürlich dann auch junge Spieler ranführen an den Spielalltag, aber damit auch leben müssen, dass die halt nicht jeden Tag, jedes Heimspiel dann oder jedes Saisonspiel dann immer bei 100% sein können. Ich glaube, das ist menschlich und normal.
Ich Ich hatte, ich glaube, in einer der letzten Folgen mit so einem Augenzwinkern nochmal erwähnt, dass man bei Hertha ja mal geschrieben hatte, dass man vor einer schonungslosen Analyse stehe oder dass sie im Sommer käme. Ich habe damals so ein bisschen gedacht, naja, mal gucken, was da wirklich dahinter steht, weil was heißt denn schonungslos? Schonungslos heißt doch auch, dass man dann gegebenenfalls Konsequenzen zieht und Leute gehen. Und ich war tatsächlich überrascht, dass dann mit Neuendorf und Herrich tatsächlich Leute ja offensichtlich auch in Rücksprache mit Hertha BSC oder nach Rücksprache mit Hertha BSC entschieden haben, zu gehen, sofort aufzuhören wie bei Neuendorf oder den Vertrag dann jetzt schon im Sommer auslaufen zu lassen. Trifft das aus deiner Sicht die Richtigen oder ist das zu kurz gefasst?
Ja, also ich tue mich immer schwer, aus der Ferne irgendwas zu diagnostizieren. Also man hörte ja, dass es bei Andreas Neuendorf da irgendwie mit seinem Sohn und der Spielerberatung da vielleicht irgendwelche Dinge gab, wo man sagen kann, so unter Compliance-Gesichtspunkten, was wir vielleicht aus größeren Unternehmen ja auch kennen, dass die vielleicht dann nicht ganz korrekt waren. Ich weiß nicht, kann sein, ja, dass man ihm dann nahegelegt hat. Und wie mit dem Herrich, also ja, kann ich auch nicht richtig beurteilen, wie die Situation da jetzt am Ende des Tages zustande kommt. Aber sie sind natürlich in der Situation eingesprungen, wo wir auch niemand hatten. Also der Abgang von Bobic, da bin ich mir auch nicht sicher, inwieweit das richtig notwendig war oder oder wie man da auch gespielt hat. Also ihm dann am Ende des Tages dann noch fristlos zu kündigen. Also jeder, der so was in arbeitsrechtlichen Situationen mit Arbeitgebern schon mal hatte, der weiß, dass das alles ziemlich schwierig ist, da die Leute aus Arbeitsverhältnis zu bekommen. Und ob da aus einer Not heraus, aus finanzieller Sicht, was gehandelt wurde, ob menschlich irgendwie nicht passte, keine Ahnung. Man hat natürlich zumindest im Abgang von Bobic auch viel zurückgebaut, weil er da auch an zusätzlichen Mitarbeitern zugebracht hat. Die sind ja irgendwie alle nicht mehr da. Man hat mit dem Herrich sicherlich jemanden gefunden, der für die Hertha-DNA steht, der am Ende des Tages auch im Sinne von Kai Bernstein natürlich dann ideal der Kandidat war, um diesen Berliner Weg davor zu bereiten. Ich hatte auch persönliche Gründe. Für mich gibt es da auch gesundheitliche Dinge, für mich gibt es im privaten Umfeld Sachen, die wir nicht kennen. Aber ich glaube, das würden wir wahrscheinlich erst auf der Mitgliederversammlung erfahren, wenn da vielleicht dann auch schon Ausblicke gibt, wie sich die Situation dann in der Führungsetage der KGaA dann in der nächsten Saison aufstellt.
Für mich ist eigentlich irgendwie greifbar, dass die Verpflichtung des Trainers Fjell letztendlich nicht funktioniert hat. Da spielt natürlich ganz wesentlich mit rein die Verletzung von Rehse. Also man kann jetzt nicht sagen, unter Leitl war alles super und es lag nur an Leitl. Er hatte eben auch andere Spieler zur Verfügung. Aber man sieht ja, was Leitl insgesamt gemacht hat. Der hat auf eine Dreierkette umgestellt. Das, was wesentlich besser funktioniert bei Hertha BSC, was ein Fjell halt nicht gemacht hat. Und es funktioniert einfach besser. Hertha bekommt weniger Gegentore. Der hat Rehse umgestellt, Schienenspieler außen, das durch die Dreierkette, das scheint auch besser zu funktionieren. Also es ist ja schon merklich, dass mit dem bestehenden Spielermaterial, und ich meine damit nicht nur Rehse, Hertha besser funktioniert. Und da kann man natürlich fragen, wenn ein Neuendorf damals mit Ratgeber war, den zu holen, dann hat das nicht richtig funktioniert. Und da hat sicherlich auch ein Herrich zumindest seinen Segen zugegeben, obwohl der ja eigentlich fürs Sportliche und für die Kaderzusammenstellung nicht zuständig ist. Und das ist für mich eigentlich der nächste Punkt. Ich finde es eigentlich komisch, Benny Webers Bilanz aus 2 Jahren, die Verpflichtungen. Da waren so viele Spieler dabei, die nicht funktioniert haben. Und da sind so viele Kaderlücken, vor allem im Sturm, die wirklich greifbar sind, die auch er nie geschlossen hat. Wahrscheinlich, ich würde ihm vielleicht wieder mehr in der Akademie machen lassen. Ich weiß nicht, ob er jetzt anhand der 2 Jahre, die er jetzt bei Hertha da war, in dieser Position und mit dieser Aufgabe gezeigt hat, ich kann das, da ich bin der richtige Mann. Ich habe da große Zweifel. Hertha wird, wenn Herrich geht, sicherlich einen Geschäftsführer suchen, also jemand, der dann sowieso im Verein höher angesiedelt ist oder in der Tochter besser gesagt. der da wahrscheinlich mehr entscheiden wird oder auch, ich sag mal, wenn überhaupt als Vorgesetzter von Benny Weber da agieren wird. Also ich staune ein bisschen, dass Benny Weber noch so gut wegkommt. Ich weiß nicht, ob die Arbeit der letzten 2 Jahre wirklich mein Resümee wäre. Das hat er gut gemacht, das sollte er weitermachen. Das trotz aller schwierigen Rahmenbedingungen, die er hat, auch finanziellen Rahmenbedingungen, weiß ich nicht, wenn die Frage war, trifft das die Richtigen, dann müsste man sagen, dann gehört auch ein Benny Weber dazu und die Standards hast du ja schon auch angesprochen, da gibt es ja auch einen Trainer für. Also ich weiß nicht, ob das schon der Weisheit letzter Schluss ist oder ob man nicht eventuell im Sommer noch mehr machen sollte. Neuendorf, der hat ein unheimlich, ich weiß, dass er kritisiert wird, ich weiß, dass er teilweise für die Akademiearbeit da kritisiert wird, vor allem fürs Organisatorische, aber der Mensch Neuendorf, das ist ein Menschenfänger. Man sagt, dass Maser damals seinen Vertrag verlängert hat, auch wegen ihm, weil die Jugendspieler einen unheimlich guten Draht zu dem haben und der einfach ein Typ ist. Ich glaube, wenn du als junger Spieler einen Menschen suchst, den du ansprechen kannst und zu dem du einen Draht hast, dann ist es Neuendorf. Ich fürchte, er wird in dieser Funktion und mit dieser Fähigkeit, die er hat, dem Verein echt fehlen. Und so gesehen finde ich es eigentlich schade, dass er den Verein komplett verlässt. Er zieht jetzt seine Konsequenzen, aber ich glaube, dieser Typ Neuendorf, der wird dem Verein fehlen.
Ja, das ist ja immer wichtig. Ich meine, das machen ja viele Vereine auch so und da Rietz hatte ja damals auch angefangen, dann die alten etablierten Spieler wieder zurückzuholen als Botschafter, wie man es auch immer betrachtet und glaube auch als Bindeglied zwischen den Jungspielern und den Profis, dass man da etablierte Spieler auch immer als Ansprechpartner im Verein hat, an dem sich die Jugendspieler orientieren können, ist natürlich wichtig. Und ja, da bin ich bei dir. Zecke Neuendorf war immer jemand, der polarisiert hat, der alles für das Trikot gegeben hat, der im Zweifelsfall auch sich nicht zu schade war, dann auch mal in die Bresche zu springen, sich gelbe Karten zu holen, hat alles für den Sieg getan und ist natürlich ein Mentalitätsspieler, die Charaktereigenschaften, die er da hat, also alles für den Sieg zu tun, sind natürlich gute Bedingungen für junge Spieler. Man muss ja nicht mal alles 1:1 so nachziehen wie er, aber das sieht man ja halt auch bei anderen großen Vereinen, dass wenn am Ende des Tages die Mentalität nicht da ist, dann bist du halt nur jemand, der mitschwimmt. Und wenn du am Ende des Tages ein bisschen über, also gerade mit der Mentalität ein bisschen anders bist als die anderen Spieler, also, oder wie bei Rehse, sieht man ja auch, der will halt unbedingt gewinnen, der schafft es, die Menschen mitzuziehen, die Leute, seine Mitspieler mitzuziehen oder halt am Ende des Tages auch gehen die Leute ins Stadion, weil sie diese Siegeswillen, den er da hat, am Ende des Tages natürlich auch erleben wollen. Und wenn sowas natürlich bei jungen Spielern ankommt und man jetzt kann sich da auch Schichten abholen und auch selber mal versuchen, sein junges Leben da entsprechend in die Bahn zu leiten, da sind so eine Spieler natürlich wahrscheinlich wichtig. Ich denke schon, dass sie als Leitfiguren da helfen können. Und ich glaube, dass das nicht darum geht, dass der Zecke jetzt am Ende geht, weil er irgendwie nicht mehr diese Rolle ausüben kann. Ich glaube, da sind im Hintergrund andere Dinge passiert. Ich sagte das ja eingangs schon, vielleicht sind es da irgendwelche Dinge, die er vielleicht aus seiner Rolle überhaupt nicht bedacht hat. Also ich meine, ich will jetzt nicht despektierlich wirken, aber er sind im engen Sinne ja auch nur Fußballer. Ja? Also die wenigsten haben eine finanzwirtschaftliche Ausbildung oder eine steuerliche Ausbildung oder wissen am Ende Tag, wie sie die Dinge vernünftig übereinander bringen müssen. Die arbeiten oder handeln häufig sehr instinktiv und aus der Sache heraus und meistens gut gemeint und am Ende kommt vielleicht irgendjemand um die Ecke und sagt, das hättest du aber nicht machen dürfen. Vielleicht war das sowas. Und ich denke schon am Ende des Tages, dass er wird immer Herr Tanner bleiben. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal eine Möglichkeit, wenn da ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist, was immer jetzt auch da Hintergrund war, dass er dann vielleicht in irgendeiner Funktion auch wieder zurückkommt. Also er wird ja seinen Hertha-Gen nicht ablegen. Ja. Mhm.
Wobei, ich glaube, er hatte tatsächlich so gekündigt, dass er jetzt dann ohne Funktion ist. Ne? Das war jetzt der letzte Stand, wie ich das mitbekommen habe. Ansonsten korrigiere mich, falls ich da falsch unterwegs bin.
Nein, also so ist wichtig, das habe ich so auch verstanden. Aber er wird ja vielleicht irgendwann, wenn sich da die Situationen verändern, vielleicht auch andere Akteure da sind oder er mal auch gebraucht wird, dass man ihn wieder anspricht und dann, keine Ahnung, dann kommt er auch gerne wieder zurück, gehe ich mal von aus. Vielleicht sind auch Dinge passiert, wo er auch dann sagt, er muss aus Fehlern lernen. Kann sein. Ich nehme das aber auf jeden Fall für mich so wahr, dass das nicht darum ging, dass er da jetzt nicht mehr in seine Seine mentale Rolle oder diese Bindeglied, wie du gerade angesprochen hattest, die er auch zu den jungen Spielern hatte, dass das am Ende ein Problem war. So nehme ich das nicht mit. Und von daher wird es wahrscheinlich andere Gründe sein. Was natürlich dann am Ende schade ist, aber auch da muss man natürlich gucken, wir sind hier im Profibereich unterwegs und da kann und darf man am Ende des Tages bei unzähligen Mengen an Beratern, die da rumrennen, vielleicht auch ein Stück weit erwarten, dass bevor man irgendwelche Dinge tut, sich da vielleicht nochmal rückversichert ist, das, ob alles richtig, was ich da mache.
Ich weiß nicht, ob du dich auch schon oft bei dem Gedanken ertappt hast. Bei mir ist es so, und ich glaube, anderen geht es auch so, dass man sich immer wieder fragt, mein Gott, was wäre vielleicht mit Fjell von Anfang an möglich gewesen? Was wäre mit dem Team vielleicht sogar möglich gewesen? Du wirst das nicht beantworten können, aber man hat immer so das Gefühl, man hat eine Chance verpasst. Geht dir das auch so?
Naja, also grundsätzlich ja, aber da hat er ja Fjell jetzt auch gerade, Quatsch, Leitl gerade beim letzten Auswärtsspiel nochmal erzählt, es sind ja eine irre lange Verletztenliste, ne? Da darf man ja aber nicht vergessen. Wir haben ja dann schon einen guten, auch eine Stammmannschaft gehabt, aber wie viele waren da noch im Hintergrund, die auch relativ lange und häufig verletzt waren? Also meine Brooks mal jetzt mal außen, ganz außen vor, der hat ja überhaupt noch nichts ja, wiedergeben können am Ende des Tages dafür, dass er jetzt sich für den Verein wieder entschieden hat. Und ja, das ein weiterer Spieler, den man hatte, und dann war Demme lange verletzt oder hatte dann auch eine, vielleicht auch eine kleine Formkrise, wie auch immer. Und von daher, da waren so viele Aktionen oder viele Akteure am Ende nicht so stand nicht zur Verfügung, um quasi so weit wie ein Optimum auch an Mannschaft zur Verfügung zu stellen. Also ich glaube, klar, die Systemumstellung, die der Leitl jetzt gemacht hat, wie du ja gerade schon angesprochen hast, mit Dreierkette und diesen Schienenspielern, die sind tatsächlich sehr nachhaltig, haben die gewirkt. Also schon, wie du gesagt hast, die Stabilität war da, wir waren im Umschaltspiel viel schneller, haben uns tolle Tormöglichkeiten erarbeitet, hatten aber natürlich dann auch einen Rehse, der, ich sag mal, links wie rechts, irgendwie mal vom Strafraum abziehen kann, und dann sind die Dinger dann in der Regel auch drin. Ja, das ist natürlich auch eine Qualität, die haben halt andere Vereine nicht. Und davon lebt er dann ein Stück weit ja auch, hat man ja eingangs schon besprochen. Aber ja, ich denke, die Breite war vielleicht auch nicht immer da. Andererseits sehe ich aber auch, da sind auch viele Jugendspieler wieder angekündigt worden, die dann jetzt den Sprung auch zu den Profis schaffen wollen. Und die hat man dann aber auch nur irgendwie kurz mal gesehen. Hier den Kollegen Lomp zum Beispiel, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, der sollte ja auch als talentierter Spieler in die Richtung erste Mannschaft gehen. Die haben alle einen Profiverträge bekommen, aber gesehen hat man sie in der Saison dann auch nicht. Ja, und dann waren so Abgänge dabei, ja, mit Tabakovic unmittelbar nach dem Beginn der Saison. Oliver Kempf wurde dann weggegeben. Das waren anscheinend schon Spieler, die in der Vergangenheit dann ja Stützen waren. Ich meine, Tabakovic war Torschützenkönig. Und Oliver Kempf, der hat natürlich am Anfang auch seine Schwierigkeiten gehabt, aber am Ende muss man schon sagen, war der immer der Turm in der Schlacht, und der war dann plötzlich weg. Und da war, denke ich, auch schon am Anfang vielleicht auch eine Situation da, wo die Mannschaft sich komplett umstellen musste, verändern musste. Da mussten vielleicht in den Rollen auch wieder neue Leute nachkommen. Also meine, ist ja nicht, dass wir keine da hätten, aber so eine Struktur muss sie dann erst wieder neu finden. Und das dauert dann in der Regel auch wieder ein, zwei, drei, vier Spiele. Und dann hast du dann zwei davon verloren und dann bist du am Ende des Tages nicht da, wo du vielleicht hin wolltest.
Wenn es eine Wahl zum Hertha-Spieler der Saison gäbe und du könntest die ersten drei wählen, oder die besten drei, die aufs Treppchen gehen, wen würdest du nehmen?
Ja, also ich glaube, da die liegen alle dicht beieinander am Ende. Also es war kein herausragender Spieler, wenn überhaupt, dann war es nur Rehse. Ja, also in der Situation, wo er jetzt zurückgekommen ist nach seiner Verletzung und dann tatsächlich die entscheidenden Tore gemacht hat. Für mich auch sehr beeindruckend ist Seyfuig, der da wirklich ackert und kämpft und grätscht und so. Ja, auch Leistner, finde ich, macht eine sehr souveräne Rolle da hinten. Also wenn der auf dem Platz ist, da habe ich immer das Gefühl, der weiß, was da passiert, und der hat auch viele Situationen auch entschärft im Strafraum. Ja, natürlich Mazza, brauchen wir nicht drüber reden, mit seinen technischen Fähigkeiten, Cousins auch natürlich mit seinen Fähigkeiten. Gut, Dämme habe ich
Oh, jetzt wird es aber ein
wenig.
großes Treppchen, die ersten
Ja,
drei.
ja. Ja, also Dämme hat aus meiner Sicht für die vielen Lorbeeren, die er da, also die Vorschusslorbeeren, die er bekommen hat, aus meiner Sicht eher eine durchwachsene Saison gezeigt. Und weiß ich nicht, vielleicht spielt er auf Position, wo er das nicht immer nicht so auffällt. Andererseits, ja, gut, Gächter ist ein junger Kerl, der hat sich, denke ich, auch ganz gut da in der Innenverteidigung jetzt auch behauptet. Giorgio Kelly spielt konstant. Ja, aber wie gesagt, wenn ich die ersten drei wählen würde, so in der Reihenfolge, dann wird sicherlich denn Rehse, dann würde ich ja Seefried schon mit draufnehmen. Und ja, dann ist das wahrscheinlich Mazza oder Cousins. Also da würde ich mich jetzt nicht wirklich festlegen wollen. Aber aus der reinen Hertha-Brille ist natürlich der Spieler mit der eigenen Vergangenheit, mit der Hertha-Vergangenheit natürlich da ein bisschen höher zu werten als der Michael.
Ich habe einen kleinen Hintergedanken dabei gehabt, weil ich in den letzten Wochen bei X, also ehemals Twitter und so dem gemeinsamen Hertha-Konto, einige Umfragen gemacht hatte, so zum Hertha-Spieler der Saison. Erstmal vorab danke an alle, die da mitgemacht hatten. Da standen ursprünglich 16 Spieler zur Verfügung. Das Finale hatten es dann übrigens geschafft. Und es ist nicht eins zu eins mit dem, was du gesagt hast, aber eben sehr ähnlich. Cuisance, Leistner, Maser und Rehse. Und die Abstimmung, die ist gerade eben zu Ende gegangen. 49,9% waren für Rehse. Das ist dann auch der Hertha-Spieler der Saison hier in dieser Wahl. Dann Platz 2 tatsächlich Toni Leistner mit 19,2%. Dann Ibrahim Maser 18,9 und Cuisance 12,1. Und ich denke, es sind auf jeden Fall alles würdige Teilnehmer für so ein Finale, weil sie ja die Leistung von Hertha schon geprägt haben. Es lief zwar nicht alles bei allen immer in jedem Spiel glatt, aber ich denke mal, das waren schon Säulen des Teams, das muss man sagen.
Ja, sehe ich auch so. Wie gesagt, also ist dann halt schwer, immer jetzt tatsächlich diese Dinge zu bewerten, also jetzt punktemäßig, ja, exakt. Aber ich kann da ruhig mitgehen. Kein Thema.
Wenn man, es gibt ja so verschiedene Kategorien, wo man noch überlegen könnte, was noch geht. So eine Art Aufsteiger oder Nachwuchsspieler wäre für mich Scherhand, weil der den größten Schritt gemacht hat. Man könnte aber natürlich sagen, naja, Maser ist 19, was soll man denn bei dem sagen? Der hat natürlich auch nochmal einen Riesenschritt gemacht, aber ich finde, bei Scherhand war es die Entwicklung, die man am wenigsten erwartet hat. Und wenn es nach Also mein Gewinner des Herzens wäre tatsächlich eigentlich Kenny, der für mich manchmal aber so ein bisschen unterbewertet wird bei Hertha BSC. Er ist so der Käfer unter den Hertha-Spielern. Er läuft immer, er ist fast immer da. Er hat also gehört zu denen, die die meisten Spiele gemacht haben und zu denen, die die konstanteste Leistung abrufen. Und das ist eigentlich immer das Wichtigste bei guten Spielern, dass du sowas konstant liefern kannst. Ist vielleicht ein bisschen schade, dass er da bei vielen so untertaucht, aber ich würde es ganz gerne noch erwähnen wollen.
Ja, ich hatte ihn ja auch kurz erwähnt. Also für mich bin ich völlig bei dir. Der, auf den kannst du dich immer verlassen. Ne? Also der war wirklich, wie du schon gesagt hast, der Käfer, der läuft immer. Und also wenn es ein Beispiel für einen Profi gibt, dann ist er sicherlich einer der wenigen, die da wirklich immer mit Leistung zurückgezahlt haben.
Wir hatten ja vorher schon gesagt, dass wir uns eigentlich jetzt nicht mit einer großen Prognose für die nächste Saison beschäftigen wollen, weil es einfach im Moment keinen Sinn ergibt. Wir werden noch viele personelle Entscheidungen bis August haben und wahrscheinlich weiß man erst im August, mit welchen Spielern, mit welchem Entscheidungspersonal, mit welchen Geschäftsführern man dann wirklich bei Hertha agieren wird. Was ziemlich sicher sein wird, die Finanzen, die werden ein Makel bleiben und für alle, die bei Hertha entscheiden, eigentlich auch so eine gefühlte Fußfessel. Jeden Schritt, den du machst, du musst immer gucken, was erlauben die Finanzen, was können die Finanzen noch machen. Wir haben ein extrem hohes Gehaltsbudget, das geht einfach nicht mehr im dritten Jahr, zweite Liga. Mich treibt immer noch ein bisschen die Sorge an, dass, wenn es wirklich ganz schlecht läuft, Hertha auch mal gegen den Abstieg spielen könnte. Wohl wissend, dass, wenn ich jetzt aktuell, jetzt im Mai, danach überlege, wer von den echten Leistungsträgern geht, dann, da sind ja eigentlich nur zwei bekannt, Kenny und Maser, die sicherlich fehlen. Extrem überraschend fand ich, dass Cousins bleibt. Mit dem hätte ich echt nicht gerechnet. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wir hatten das ja damals bei Mittelstädt so, dass der verlängert hat und ein halbes Jahr später ist er gegangen. Könnte ich mir jetzt bei Cousins zum Beispiel nicht so schnell vorstellen. Also ich bin da Würde mich wundern, wenn der jetzt gehen würde, unmittelbar nach der Vertragsverlängerung, war so für mich so der Hoffnungsschimmer, den ich in die nächste Saison mit reinnehme.
Ja, würde ich auch sagen. Also wenn jetzt Maser weg ist, für mich so gerade im Mittelfeld, so aus der kreativen Sicht, so der vermeintliche Ankerspieler. Ich war auch überrascht, dass er da jetzt, ich sage mal, gerade vor Ende einer Saison, ich meine, aus Sicht des Spielers vielleicht so ja ohne Not verlängert hat. Er hat jetzt verlängert und glaube, das ist ein deutliches Zeichen. Und es wurde auch spekuliert, inwieweit diese Nachricht am Ende auch ein Zeichen in Richtung Rehse ist, ne? Dass die beiden, ich weiß nicht, wie die sich verstehen, ne, untereinander persönlich, aber zumindest auf dem Spielfeld ja gut haben, miteinander harmonisiert haben, dass vielleicht der Kollege Rehse, der ja nur noch Vertrag hat bis 28, darf man nicht vergessen, der ist ja erstmal gebunden, dass wenn dann eventuell dann die diskutiert wird, ob man ihn verkauft oder verkaufen muss, inwieweit er da am Ende des Tages auch ganz klar für die weitere zweite Liga entscheidet. Und ich glaube, da sind halt die Themen, also ich glaube, die werden wir jetzt hier in diesem Call nicht definieren können. Da sind noch so viele Dinge, die offen sind. Und in der Tat werden wir wahrscheinlich erst wieder mit Beginn der neuen Saison klar haben, wer kommt, wer geht und wer bleibt definitiv. Und wenn ich mir mal angucke, was wir noch an Leihspielern haben, die noch zurückkommen, ne? Da kommt der Rogel nochmal zurück, dann ist ja ein Sona, von dem wurde viel erzählt, der ist jetzt mittlerweile auch 23, links außen, keine Ahnung, der könnte die Rolle dann am Ende von Cherhand übernehmen, ob der kommt, ob der bleibt, weiß ich nicht, dann kommt der Eitschberger, der spielt ja in Essen, also gute Saison, der ist ja Verteidiger, der kommt zurück, der ist dann mit 21 auch noch recht jung. Dann gibt es den Bradley Ibrahim, der kommt aus England, auch erst 20 Jahre, defensives Mittelfeld. Puh, keine Ahnung, Tim Hoffmann, auch ein Innenverteidiger, der kommt aus Aue zurück. Und dann haben wir noch einen Torwart, den Kwasniok, der kommt ja auch von Düsseldorf. Der hat aber da natürlich nicht so viel praktische Erfahrung gesammelt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der ist ja dann, hat ja nicht bei der zweiten Mannschaft gespielt, sondern war, glaube ich, tatsächlich Ersatz von dem ersten Torwart. Ja, also das sind ja schon mal Spieler, die wir ja noch haben, die quasi nur ja keine, die im Englischen sind ja gar keine echten Zugänge sind, sondern aber sind am Ende des Tages schon Spieler, die jetzt überall auch Erfahrung gesammelt haben und die uns im Zweifelsfall der nächsten Saison auch wirklich weiterhelfen können. Und die Spieler, die da sonst noch zukommen hier, der aus Ingolstadt, der Däne, na gut, der spielt halt in der dritten Liga und muss man gucken, ob der sich denn in der zweiten Liga so durchschwitzt. Vom Kollegen Schuler hatte ich mir auch ein bisschen mehr erwartet.
Ich muss dich in Anführungsstrichen gefühlt so ein bisschen ausbremsen, weil ich glaube, dass von diesen Leihspielern wirst du außer Eitschberger bei Hertha keinen mehr sehen. Denn die meisten sind verliehen worden mit einer Kaufoption. Bei Rochel, der hat ja damals noch einen Erstliga-Vertrag gehabt bei Hertha, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ja.
Die gehen alle übers, da geben die Finanzen klare Vorgaben. Du willst eine Ablöse für die haben. Ein Sona hat sich gut gemacht. Ich weiß nicht, ob der Leihverein übernimmt, aber ich wette mit dir, dass wir außer Eitschberger keinen mehr sehen werden. Die werden wir alle verkaufen. Die müssen von der Gehaltsliste runter. Würde mich wundern, wenn einer von denen nochmal zurückkommt. Und gerade bei den Sona darf man ja nicht vergessen, stark verletzungsanfällig. Ich glaube, das wird Hertha nicht nochmal machen. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Ja, bin ich ja bei dir. Ich wollte nur sagen, also die sind ja auch noch da, also von all denen, die da sind, die sind zumindest noch quasi, ja, wenn man so will, haben Verträge bei der Hertha. Ja, ansonsten Gerüchte, Paul Seguin, Tobias Raschel von Kaiserslautern und dann, wie gesagt, diesen Franz Rogoff, der dann von Dortmund 2 eventuell kommen würde. Das sind für mich natürlich jetzt auch Spieler, also Paul Seguin, den kennt man natürlich, 30 Jahre ein erfahrener Spieler. Der kommt nur von Schalke, ja, also Gelsenkirchen, wie wir ja sagen würden. Das ist natürlich immer eine Frage, wie viel Vorschusslorbeeren der hat, wenn der von dem Verein kommt. Andererseits kommen dann Spieler halt, die dann, wie auch der eben gerade genannte Dena aus der dritten Liga, der Kollege Groning, da ist natürlich viel Hoffnung bei. Ne? Das sind Kinderspieler, die uns wahrscheinlich im ersten Schritt komplett weiterhelfen. Und da weiß ich nicht, inwieweit wir uns dann als Ausbildungsverein, in Anführungsstrichen, dann mit den Spielern auf ein Ziel einigen können, dass wir dann tatsächlich um den Aufstieg mitspielen. Das wird schwierig für mich.
Ja, denke ich auch. Ich habe uns mit Blick auf die Uhr, ich habe uns ja noch so eine kleine Notiz gemacht zu Finanzen. Mhm. Ich würde das ganz gerne noch kurz ansprechen wollen, weil sich da einfach auch in der Zwischenzeit was getan hat, vor allem seit der letzten Folge. Auf der anderen Seite haben wir beide aber auch schon gemerkt, dass wir eigentlich hier ein Thema haben, bei dem eigentlich wenig Transparenz da ist. Hertha hält sich da sehr bedeckt. Die haben immer mal so Wasserstandsmeldungen mit dem Nötigsten. Dann haben sie Absichtserklärungen und man kriegt mit, dass Hertha von der DFL Auflagen bekommen hat. Aber worin die genau bestehen, das hat bisher noch niemand geschrieben. Also ich bin extra mal dem Letterball durchgegangen. Da steht so konkret nicht, Hertha hält sich da bedeckt. Und bei mir hinterlässt das aber immer noch ein ganz komisches Gefühl. Es geht natürlich in erster Linie um die Rückzahlung der Nordic Bond Anleihe. 40 Millionen sind im November fällig. Und Hertha hatte dort, ich habe das letztens mal genannt, das ist der Plan B, da sichert sich der Verein ab, versucht, die Bedingungen für diese Anleihe zu ändern, nämlich dass Hertha in der Lage ist, die zu verlängern. Dazu hat es einem im ersten Anlauf gegenüber den Gläubigern Versuch gegeben, durch ein Abstimmungsverfahren das ändern zu dürfen. Das ist im ersten Anlauf gescheitert, weil nicht genug Gläubiger am Verfahren überhaupt teilgenommen haben. Da gab es nämlich eine entsprechende Klausel. Das Ganze wird jetzt nochmal losgestoßen in einem zweiten Verfahren, bei dem dann nur 2/3 der Abstimmungsteilnehmer zustimmen müssen. Dieses Ergebnis wird dann bekannt gegeben am 3. Juni. Am 4. Juni läuft bei der DFL die Frist für die Erfüllung der Lizenzauflagen aus. Also das ist aber auch extrem getaktet. Und ich kann bis jetzt noch gar nicht sagen, was eigentlich passiert, wenn diese Mehrheit nicht ja, zustande kommt, weil dann wäre die Anleihe fällig und ich weiß immer noch nicht, ob Hertha das zahlen kann oder nicht. Man hatte ja vor einiger Zeit eigentlich gesagt, dass es eine Einigung mit Partnern zur Rückzahlung gäbe und hat das denn, also das war quasi die beruhigende Meldung und man hat dann das aber eigentlich schon wieder relativiert und gesagt, naja, also bei Abstieg gilt das nicht. Inwiefern das jetzt also noch an weitere Auflagen der DFL gekoppelt ist oder nicht, weiß man nicht. Ich hatte letztens gelesen, naja, das Lizenzverfahren dieses Jahr, das sei nicht so eng wie vor 2 Jahren. Aber wenn ich das alles lese, also ich bin immer noch stark verunsichert. Ich weiß nicht, ob die Kommunikation durch den Verein eigentlich hier ein bisschen zu dürftig oder ein bisschen zu dünn ist oder ob das normal ist, weil man eben über Finanzen nicht ständig alle 2 Tage in der Öffentlichkeit spricht. Also mich hinterlässt das sehr fragend und sehr unruhig und ich weiß einfach nicht so richtig, was ich darüber denken soll. Hilf mir mal, geht's dir genauso oder ist das normal oder es kommt wahrscheinlich, du weißt es doch um Gottes Willen auch nie besser.
Ja, in der Tat ist das so. Dann sind wir beide ja auch jemand, die sich mit diesen Themen eigentlich ganz gut auskennen. Aber ja, so ist es halt mit diesen Finanzgeschäften. Da sind Verträge, die muss man in der Regel einhalten und wenn man Verpflichtungen hat, muss man denen in der Regel auch nachkommen. Und dass die damals schon diese Anleihe verlängert haben und das war ja schon damals glücklich. Allerdings zu deutlich höheren Zinssätzen, wenn ich richtig verstanden habe, kriegen die aktuell 10,5% für die 40 Millionen. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Und er hatte versucht, so war jetzt mein Kenntnisstand, die weitere Verlängerung der 40 Millionen halt mit einem deutlich niedrigen Zinssatz, ich glaube 6,5% zu erreichen. Mhm. Und das ist natürlich die Frage, wie weit denn die Gläubiger sagen, naja, also wenn ich jetzt verlängern soll, kriege ich dann weniger als vorher, ist natürlich erstmal keine wirkliche Motivation da. Kann natürlich sein, dass jetzt im zweiten Anlauf man sagt, oh gut, man nimmt den Zinssatz wieder ein bisschen höher, also dass man erstmal versucht, möglichst günstig diese Dinge zu verlängern und hat dann größere Chancen, dass diese Anleihe tatsächlich auch verlängert werden kann. Aber ja, ich bin bei dir. Das ist natürlich ziemlich zeitnah, also eng getaktet. Wenn am 4.6. dann die Lizenzbedingungen quasi erfüllt werden müssen, dass nämlich die Anleihe dann zurückzuführen ist oder halt entsprechend dann verlängert wird. Und die Alternative ist natürlich zu überlegen, ja gut, man macht dann individuelle Vereinbarungen mit den Gläubigern. Dort weiß ich gar nicht, wie viel da am Ende des Tages wirklich hinterstecken, hinter den 40 Millionen. Und oder man findet eine andere Art von Ablösung. Das würde aber heißen, man nimmt einen Kredit auf, der vermutlich dann recht teuer ist. Und da ist auch die Frage, welche Sicherheiten bietet die Hertha dann für 40 Millionen? Und ist schwierig, aber da bin ich bei dir. Da ist am Ende nicht wirklich viel Transparenz. Der Verein sagt nur, ja, wir finden eine Lösung, aber wie die aussehen soll, ist wirklich nicht wirklich klar. Also mir auch nicht. Und von daher müssen wir weiter irgendwie, weiß ich nicht, eine Kerze anzünden am Sonntag in der Kirche.
Ja, jetzt kommt noch erschwerend hinzu und das war jetzt auch nochmal sehr gut. Da gibt es übrigens zwei sehr gute Artikel beim RBB und beim Tagesspiegel. Die hänge ich nochmal an die Folge ran, die sich damit nochmal auseinandersetzen und recht viele Informationen liefern. Das Halbjahresergebnis bei Hertha BSC war ein Verlust von gut 9 Millionen Euro. Und ein Jahresverlust war angepeilt von 10 Millionen Euro. Das heißt, dass man eigentlich in einem halben Jahr schon einen Großteil des Verlustes gemacht hat, den man eigentlich im gesamten Jahr machen wollte. Da besteht natürlich bei mir die Sorge, wenn das so weitergeht, dann wird der angepeilte Jahresverlust nicht nur 10 Millionen Euro sein, sondern vielleicht mehr. Klar kann man buchhalterisch am Ende eines Jahres noch mehr machen und teilweise so ein bisschen noch verschieben, aber das hat ja auch irgendwo Grenzen. Es bestehen wohl noch Altschulden von 14 Millionen Euro, die auch noch beglichen müssen, wahrscheinlich sogar noch dieses Jahr. Da habe ich aber die Zahlen nicht mehr sicher im Kopf. Also ich hoffe, dass Hertha da ordentlich läuft, denn ja, ohne Lizenz hat der Verein ein Problem. Dann, das ist schon die Grundlage für alles. Also ich drücke die Daumen, dass das gut läuft, weil sonst brauchen wir uns über die nächste Saison der zweiten Liga nicht unterhalten. Das ist schon wichtig.
Ja, also grundsätzlich, die Fakten hast du gerade richtig aufgezählt. Ich bin da am Ende schon noch ein bisschen hoffnungsfroh, dass es irgendwie eine Lösung geben wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, also ja, weiß ich nicht, ich wollte jetzt nicht sagen, da kommt jemand um die Ecke, also nicht schon wieder ein Investor, das wollen wir auch alle nicht. Aber dass es zumindest irgendwie einen Plan B gibt, den die Hertha sich da schon ausgearbeitet hat, dass die sicher, also so haben sie zumindest immer kommuniziert, dass die Lizenz nicht in Gefahr ist. Und ja, da müssen wir dann ein Stück weit dann glauben. Und wenn es denn nicht der Fall wäre, dann bin ich natürlich bei dir, dann entsteht so was wie ein Worst Case und dann möchte ich nicht auf der Mitgliederversammlung sein.
Ja, ich will es auch jetzt nicht zu negativ darstellen. Jetzt muss man ja sagen, diese Sorge, die ich habe, die hat ja auch viel mit Unwissenheit zu tun und fehlender Kenntnisnahme von Details. Da weiß man bei Hertha sicherlich mehr. Was ja grundsätzlich dafür spricht, dass man bei Hertha vorbereitet ist, ist, dass man ja jetzt auch schon wieder 2 Jahre Zeit hatte, nach der letzten knappen Lizenzerteilung, sowas besser vorzubereiten. Und offensichtlich gab es ja schon eine Gruppe, die sagte, wir helfen euch da, wir lösen das zusammen ab und dann könnt ihr das wahrscheinlich später denn uns gegenüber auch nochmal abtragen. Also da ist ja schon ein Lösungsweg skizziert und ich bin mir auch sicher, dass der Verein dran ist. Aber ja, man macht sich dann halt doch Sorgen, weil man sieht, das ist schon nicht einfach, was da läuft.
Ja, also ich bin ja da grundsätzlich bei dir und ich kann mich noch erinnern, dass wir bei der letzten Wahl des Präsidenten auch Kandidaten dabei hatten, die sich ganz großmündig erklärt haben, sie würden jederzeit eine Lösung finden, diese Schulden zu erlassen. Wo sind die denn heute? Also ich meine, können die denn am Ende des Tages die Schulden nur übernehmen, wenn irgendjemand aus ihren Reihen dann plötzlich Präsident ist? Oder ist denn die Liebe zum Verein oder am Ende sind es ja Wirtschaftsgeschäfte, darf man auch nicht vergessen, aus reiner Nächstenliebe macht ja auch keiner solche Geschäfte. Aber wo sind die denn alle, die großen Investoren, die alle jetzt relativ schnell der Hertha beiseite springen wollten? Also, das finde ich dann auch mal ein bisschen schade, aber vielleicht musst du so sein, vielleicht ist das auch Politik, die da jeder braucht. Aber offensichtlich sind die ja da.
Wollen wir vielleicht doch noch mal einen kurzen Ausflug zum Spiel machen? Das Spiel in Münster. So ganz rum kommen wir, glaube ich, nicht. Ich würde sagen, sonst können wir das Thema abschließen und zum Spiel kommen. Wäre das für dich okay?
Ja, können wir gerne machen.
Dann machen wir das kurz. Ich glaube, wir werden uns da nicht so lang am Spiel aufhalten wie sonst. Denn eigentlich ging es ja ein bisschen um die goldene Ananas. Für Münster nicht, das hat man gesehen. Die haben nämlich, da hat man gesehen, dass es für die noch um was geht. Du hattest ja schon gesagt, die erste Halbzeit hast du nicht richtig sehen können, erst die zweite, ne?
Ja, genau.
Ja, ich kann dich beruhigen, du hast eigentlich nichts Großes verpasst. Denn, naja, also um ehrlich zu sein, bis zum Tor plätscherte meines Erachtens dieses Spiel so ziemlich vor sich hin. Es gab einmal ein ziemlich großes Feuerwerk, es gab eine Spielunterbrechung, das war eigentlich noch das Spannendste in diesem Spiel. Hertha wieder mit viel Ballbesitz, wenig Torgefahr und ja, dann machen die ja, Münsterer, sagt man eigentlich Münsterer? Münsteraner, glaube ich, ne?
Münsteraner Spritzer.
Ja, ja, natürlich auch. Und also man lobt ja nicht gerne den Gegner, vor allem wenn sie das Tor gegen einen schießen. Aber dieses 1:0, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dieser Hackentrick,
ja, ja.
Das war schon gut. Großes Kino. Sieht natürlich jeder von den Hertha-Spielern dann immer doof aus, an dem dieser Ball vorbeihoppelt. Aber ja, gut möglich, dass das ein Tor des Jahres wird. Schon toll gemacht.
Ja, absolut. Also ja, wie gesagt, man hat tatsächlich gemerkt, bei den Münsteraner geht es um was. Die haben an sich geglaubt und wie halt eingangs schon diskutiert, in der Liga kann ja wirklich jeder jeden schlagen. Also haben die sich natürlich an sich geglaubt, auch wenn die Hertha da jetzt seit vielen Spielen unbesiegt war. Aber ich denke auch, wenn man da so eine gewisse Überschrift über dieses Spiel nehmen kann, dann kann man bei Hertha sagen, die Saison war eigentlich durch. Da war jetzt am Ende, glaube ich, nicht mehr so die Bereitschaft da, nun die letzten Prozent noch zu geben. Sie haben sich ja, also ist ja nicht so, dass sie da das hergeschenkt haben, das kann man ja auch nicht sagen. Aber am Ende die Aktion, die auch die Ballbesitze, die oder die Ballverluste, die da waren, die waren sich hier und da ein bisschen unglücklich. Die hätte man unter anderen Bedingungen, vielleicht mit einem konzentrierteren Auftreten, hätte man die auch hier vermeiden können. Aber ja, nur ist Fußball ja ein Fehlersport, dann lernen wir auch mal wieder. Und durch diese Einzelaktion da mit dem Hackentrick, das ist natürlich was Besonderes. Hätte er den Ball irgendwie versucht, anders aufs Tor zu kriegen, dann wäre er wahrscheinlich ausgegangen oder irgendwie hätte ihn jemand abblocken können. Und ja, am Ende des Tages aber der 2:0 aus einem Einwurf heraus. Also, ich meine, Kinder, da sind wir beim Thema Standards, da wir eingangs schon diskutiert haben. Der steht da am Ende auch relativ frei und kann ihn da einköpfen. Dem Smarsch da jetzt noch einen Vorwurf zu machen, ob er den Ball hätte halten können. Ja, ich meine, gut, der kriegt ihn aus 3 Metern Entfernung. Also der ist ja fast 2 Meter groß, der muss da erstmal runterkommen, so ein Aufsetzer. Will ich jetzt nicht so sehen, dass der den hätte halten können. Ja, an guten Tagen oder in der Sittensituation macht er das vielleicht. Dann ist aber genau diese 1 oder 2%, mit denen wir gerade angesprochen haben, die dann vielleicht gefehlt haben, die waren bei ihm vielleicht dann auch nicht da. Andererseits war das jetzt sein erstes Saisonspiel. Der glaubt schon, dass die alle hoch motiviert waren. Aber die wollten einfach mehr. Und das war jetzt offensichtlich auch auf dem Platz zu sehen. Und ich glaube, mehr brauchen wir dazu ja nicht sagen.
Ja, also vielleicht kann man doch nochmal einen Satz zur Gechter sagen, weil der... Ja. In diesem Spiel doch vielleicht irgendwo gefühlt der Unglücksrabe war. Denn der Ballverlust, der ging auch mit auf seine Kappe. Ich weiß nicht, ob der Mitspieler, der den Ball kriegen sollte, da auch noch hätte sich besser verhalten können. Aber das konnte ich dann in der Zeitlupe leider nicht mehr erkennen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. War auf jeden Fall unglücklich. Dann nachher noch die rote Karte. Also ich glaube, Gechter hatte an dem Tag dann auch die Schnauze voll dabei. Es war tatsächlich der Hertaner mit den besten Zweikampfwerten aller Hertaner in diesem Spiel. Also es war ja nicht so, dass er pauschal alles, was er gemacht hat, schlecht war. Aber naja, das war halt schon sehr unglücklich. Ansonsten Hertha, keinerlei Torgefahr eigentlich. Die hatten X-Goals Wert von 0 in der ersten Halbzeit. Das musste auch erstmal hinkriegen. Und nach dem 2:0, auch irgendwie so alle da standen, aber irgendwie keiner so richtig dran ist, da war es dann halt gegessen. Das war ein gebrauchter Tag. Rote Karte für Linus Gechter. Ich fand's gerechtfertigt. Ich glaube nicht, dass er wirklich hingehen wollte, um zu faulen. Aber so wie er hingeht, ich hatte echt Angst. Oh, war ja, der ist da jetzt richtig mit den Füßen voraus reingesprungen. Wenn der da jemand trifft, das kann schlimm verletzen. Also das ist alles andere als eine Fehlentscheidung gewesen. Ich fand's auch nicht überhart. Für mich war das eine gerechtfertigte rote Karte. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
Ja, ich sehe das genauso. Also meine erste Reaktion war, wie ich es dann gesehen habe, oh, das wird garantiert rot. Und dann hat der Schiedsrichter ja, da lagen die noch am Boden schon sofort an seine Gesäßtasche gegriffen. Dann hat er also relativ im selben Moment die gleichen Gedanken gehabt wie ich. Und wenn man sich auch die Zeitlupe anguckt, er hat dann die Sohle schon offen und geht damit in den Gegner rein. Keine böse Absicht, bin da völlig bei dir. Der wollte garantiert den Ball spielen. Aber so ist das da halt manchmal, dann bist du halt die eine Sekunde zu spät oder ein Bruch davon Sekunden zu spät und in dem Fall ist es okay. Aber ja, gibt ja recht, ist am Ende für ihn wirklich unglücklich gelaufen. Aber die Niederlage jetzt an ihm festzumachen, glaube ich, das wäre jetzt auch zu viel.
Die Sportschau hat insgesamt dieses Spiel zusammengefasst mit folgendem Satz oder Sätzen. Die Münsteraner zeigten über die gesamte Spielzeit eine leidenschaftliche Vorstellung, haben sich die 3 Punkte verdient. Ich glaube, das bringt es schon sehr gut auf den Punkt. Hertha hat zwar mit über 60% Ballbesitz mehr vom Spiel, tat sich aber vor allem im ersten Durchgang im Spiel nach vorne sehr schwer. Die Preußen standen gegen die ideenlosen Hauptstädter kompakt und spielten immer wieder zielstrebig nach vorne. Ich muss zugeben, die haben das richtig gut gemacht, denn die haben, wie ich finde, einen Scherhand, einen Maser und einen Rehse durch enges Stehen, durch richtig Manndeckung so mehr oder weniger komplett aus dem Spiel genommen. Und das haben jetzt auch noch nicht alle geschafft. Also richtig engagierte Leistung der Preußen, muss man einfach anerkennen. Und ansonsten fiel mir vor allem zu diesem Spiel, wenn ich die Hertaner manchmal gesehen habe, so ein, genau das, was du auch gesagt hast, so im Prinzip die Luft war raus. Und das merkte man.
Ja, also hätte es da noch irgendwas gegangen, dann glaube ich, dann wäre dann ein ganz anderes Auftreten gewesen. Aber andererseits, man darf nicht vergessen, die Münsteraner sind mal eben letzte Woche nach Magdeburg gefahren und haben die da mit 5-0 aus dem Stadion gefegt. Also die kommen natürlich mit breiter Brust, die wissen, dass das, wie das funktioniert. Und die waren on fire, ganz, ganz klar. Und am Ende, ja, 60% Ballbesitz, das war aber nun, also ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte ich dieses Thema schon mal diskutiere, Ballbesitz konnte Hertha noch nie. Und irgendwie tun wir es dann immer schwer, mit viel Ballbesitz dieses Thema schnell aus der Abwehr umzuschalten, schnell über die Flügel zu kommen, das können wir, aber wenn der Gegner uns das Spiel machen lässt, dann fehlen uns meistens wirklich Ideen. Und das war jetzt auch ein Paradebeispiel dafür, also prädestiniert für diese These, die ich eben genannt habe, dass wir da irgendwie keine Ideen hatten, irgendwie Torgefahr zu entwickeln. Und ich glaube, wir hätten noch 2 Stunden spielen können, wir hätten immer noch kein Tor
geschossen. Ja, glaube ich auch. Das ist genau so ein Spiel gewesen. Ja. Ich habe uns unter Ausblick so gut wie kaum Notizen gemacht, weil ja, das Spiel gegen Hannover, es ist eher ein Verabschiedungsspiel, es ist ein Saisonabschluss. Ich vermute, wir werden Prevliak verabschieden, der Buchalakis, der ja tatsächlich entgegen Preußen Münster auch gespielt hat, mal von Anfang an, dem hast du schon angesehen, der hat immer noch ein Geschwindigkeitsdefizit. Ich könnte bei Buchalakis ein Lob geben, aber das klingt dann so vergiftet, wenn ich sage, das war wesentlich besser, als ich befürchtet habe. Aber richtig gut war es auch nicht. Also es gibt ja Gründe, warum er geht. Und ja, auch ein Kenny wird verabschiedet werden. Also es wird ein großer Abschiedstag gegen Hannover. Vor allem Maser wird man dann verabschieden, der ja nun auch eine irre Entwicklung genommen hat bei Hertha, haben wir ja schon gesagt. Ansonsten geht es so ein bisschen gefühlt um die goldene Ananas. Fällt dir noch irgendwas ein zu Hannover? Mir nicht mehr.
Ja, habe ich ja eingangs auch schon gesagt, auch Hannover waren ja auch ambitioniert durchaus zeitlang, um mitzuspielen. Für Leitl wird es natürlich nochmal ein besonderes Spiel sein gegen den Verein, den er ja noch Anfang der Saison trainiert hat, wo aus meiner Sicht auch unglücklicherweise man ihn dann halt beurlaubt hat. Sein Nachfolger ist auch schon nicht mehr da. Also auch die Hannover sind mit ihrer Saison nicht zufrieden. Hätten aber auch, wie gesagt, ich meine, die zweite Liga war ja, also ich glaube, bis wann eigentlich? Ich glaube, sagen bis zum 22. Spieltag hätten ja irgendwie 12 Mannschaften aufsteigen können. Da war ja wirklich kaum Unterschiede. Da sind Mannschaften von 1 wieder auf 5 gefallen und Dinge ja hin und her. Und Hannover war mit dabei. Die sind sicherlich in der Tabelle jetzt ein bisschen besser als wir, aber ich glaube, die sind mit ihrer Saison am Ende des Tages genauso zufrieden oder unzufrieden wie wir. Und ich denke, die haben Ambitionen, in der nächsten Saison sicherlich wieder besser abzuschneiden. Mal gucken. Aber ich bin tatsächlich bei dir, das wird vermutlich in so ein Auskegeln sein, am letzten Spieltag. Für beide geht es um nichts mehr. Ich denke aber trotzdem, dass die Hertha zumindest noch die Motivation hat, nicht den letzten Platz der Heimspieltabelle innezuhalten. Also was sie vielleicht am Ende des Tages dann doch noch versuchen, diesen Sieg da zu holen zu Hause vor, weiß ich nicht, wahrscheinlich werden schon wieder 50.000 Zuschauer kommen. Und dann hat man zumindest dann nochmal Heimsieg, versöhnt die Publikum nochmal und geht dann auch am Ende des Tages mit einem, ja, doch vielleicht nochmal einen guten Gefühl aus der Saison. Ja, und was die neue Saison bringt, haben wir ja gerade jetzt diskutiert. Das ist zurzeit aus der jetzigen Situation schwer zu beurteilen. Da viele Veränderungen. Diese Lizenzthemen sind noch nicht klar und dann ist die Vereinsführung noch nicht klar. Also wer führt uns am Ende des Tages da die KGAA und ist der Ansprechpartner oder verantwortlich für den sportlichen Bereich. Und auch die ganzen Hierarchien in dem Verein werden sich nochmal verändern. Es gab ja diese ominöse Mail mit dem mit der schonungslosen Analyse nach der Saison. Ich bin mal gespannt, ob die Analyse jetzt noch folgt oder ob die jetzt personellen Veränderungen, die bekannt sind, schon die Analyse ist. Es muss zumindest ja nochmal ein paar Erklärungen dazu kommen. Wir hatten ja auch anfangs diskutiert, warum, wieso, weshalb und was ist denn jetzt mit Zecke und ist doch schade und auch diese Gründe dafür, die müssen vielleicht hier und da auch nochmal erklärt werden und wenn es halt nur den Mitgliedern ist auf der Mitgliederversammlung.
Ich hoffe, dass wir vielleicht binnen der nächsten Woche, der nächsten ein, zwei Wochen, vor allem auf der Suche nach dem neuen Geschäftsführer, der sicherlich sportlich wesentlich mehr Verantwortung tragen wird, neue Nachrichten bekommen. Es gibt viele Namen, die man hört, aber wir wissen halt noch nicht, wer es ist. Denn es wäre schon wichtig, dass vor allem im Rahmen der Saisonplanung jemand recht bald da mit dabei ist und das mitentscheiden kann. Und ich sage jetzt mal nicht erst ab August, sondern möglichst frühzeitig, denn die Planung für die neue Saison, die sind ja schon längst am Laufen. Vielleicht ein Hinweis noch, Mai ist dann noch die Mitgliederversammlung. Da gibt es einen Antrag zur hybriden Mitgliederversammlung, was sicherlich auch sehr viele Exilhertaner interessieren wird. Meine Befürchtung ist, dass viele aus Skepsis da noch sich dagegen entscheiden werden. Wobei Hybrid sollte man vielleicht nochmal sagen, bedeutet nicht, dass die Vor-Ort-Mitgliederversammlung abgeschafft wird. Sie wird ergänzt dadurch, dass eben Leute auch noch online mitmachen können. Ich fürchte, dass die Skepsis vor so einer hybriden Mitgliederversammlung immer noch bei vielen sehr groß ist. Teils aus Unwissen, teils fürchte ich manchmal auch so ein bisschen aus Solidarität gegenüber denen, die ja einfach nicht vor Ort sein können. Da fürchte ich, da wird man noch viel machen müssen. Ich werde nicht vor Ort sein. Es ist halt, das gehört leider auch dazu, ein Sonntag ohne Spiel. Und ja, ich muss einfach sagen, es gibt für mich deswegen einfach auch Zeit, Geld. Für mich diesmal kein Besuch der Mitgliederversammlung. Ansonsten wäre ich gerne da, wäre es zusammen mit dem Spiel gewesen, hätte ich das vielleicht noch machen können. Jetzt war ich gerade Ostern da, jetzt war es mir einfach zu teuer, gleich nochmal hinzufahren. Dann lieber nochmal zu einem Spiel. Du fährst auch nicht hin, ne?
Nein, ich werde auch nicht zur Mitgliederversammlung fahren. Ich habe ja noch ein semi-professionelles Hobby. Ich bin ja noch DJ und habe an dem Tag, am 24., nämlich einen Tag vorher, den Geburtstag hier zu feiern, den 60., also nee, 60. der Vater und 30. der Sohn, also 90. Geburtstag. Und man hätte ja nicht besser denken können, dass in der Region wie Ostwestfalen an dem Tag natürlich dann der DFB-Pokalspiel ist. Und ich hab dann die ehrenvolle Aufgabe, den Abend musikalisch zu gestalten. Dann werden wir natürlich das DFB-Pokal-Endspiel gucken. Und natürlich sind hier alle Arminia-Fans. Und ich werde dann sicherlich, naja, vielleicht eine Stimmung erleben, die entweder so sein wird, dass ich die wahrscheinlich alle nicht mehr zum Tanzen motivieren kann, weil sie verloren haben. Oder halt aber, das wird die Party meines Lebens. Und wir werden nach dem vermeintlichen Sieg dann der Arminia eine riesige Party feiern. Und da freue
Ja,
ich mich schon
gegen wen
drauf.
geht's? War das Stuttgart?
Ja, genau.
Ach, ich bin ja eigentlich immer für den Außenseiter, muss ich sagen.
Also die Arminia ist ja jetzt auch aufgestiegen heute, ne? Also von daher sehen wir die nächste Saison auch in der zweiten Liga. Da übrigens mal mein Angebot an alle Exilhertaner. Wenn die Arminia die Hertha zu Gast hat, dann meldet euch, dann sehen wir mal gucken, ob wir nicht alle gemeinsam ins Stadion gehen können. Und ja, das ist eine tolle Atmosphäre. Die Bielefelder sind genauso fußballbekloppt wie wir Berliner. Und von daher ist das immer eine tolle Atmosphäre, kann ich also nur empfehlen. Wer das Halbfinale gesehen hat, Arminia gegen Leverkusen, also Einzug ins Finale und die Stimmung, das ist schon sehr sensationell.
Gut,
Das darf man ruhig mal mitnehmen.
dann kommen wir mit den 3000 Gästefans zu dir zu Besuch nach Hause.
Ja, also spätestens da können wir auf jeden Fall gucken,
Frau
aber
freut
eigentlich
sich.
war die. Genau, aber die Einladung war eher in die Richtung, dass wir vielleicht doch alle das schaffen können, vielleicht Karten zu organisieren und gehen dann auf die Alm. Das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, muss man sagen.
Ja, ich bin von den Themen mehr oder weniger durch. Ich habe nichts mehr. Ich weiß jetzt nicht, brutto sind wir bei über einer Stunde, netto ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger. Dann haben wir es eigentlich alles oder fällt dir noch irgendwas ein, was du unbedingt loswerden willst?
Nein, alles nicht. Also, wie gesagt, ich finde vielleicht nochmal ein Dankeschön an deine Initiative zu dem Exilhertaner Podcast. Also, es ist immer wieder schön, dass wir eine Möglichkeit haben, hier, sag mal, so ein Spiel oder eine Saison am Ende des Tages hier wirklich also auf einem sehr professionellen Format verarbeiten zu können. Für den einen oder anderen, auch für mich ist es manchmal dann tatsächlich schon eine Art heilende Wirkung, wenn man dann halt den Podcast hört und stellt dann fest, dass man mit seiner Meinung und mit seinen Emotionen zu dem zu der unserer alten Liebe, zu unserer großen alten Dame am Ende nicht alleine ist. Dankeschön,
Ja,
Remco.
nee, danke. Wobei, da kann ich sagen, das ist sowieso die Botschaft dieses Podcasts. Also ihr seid nicht allein. Ich muss immer dran denken, ein Exilataner hatte mal erzählt, ja, also der war in Weimar und da sagte dann die Frau, naja, du bist der einzige Hertha-Fan, den ich kenne. Es gibt nur dich. Du bist der einzige Hertha-Fan jenseits von Berlin, den es überhaupt gibt. Und der war damals auch so selig, dass er dann merkte, nein, er ist es nicht. Es geht vielen so. Und das ist eigentlich auch eine ganz, ganz schöne Botschaft, dieser Podcast eigentlich auch mit verbreiten soll und auch da nochmal an der Stelle nicht nur an dich, sondern an alle, die da mitgemacht haben, auch nochmal vielen Dank, gerade für die, die es das erste Mal war bei einem Podcast, wo man ja auch noch aufgeregt ist, wo man sich erstmal trauen muss. Das ist schon sehr nett, dass die Leute da alle so mitmachen. Mich freut das und ansonsten gilt, wenn ihr das hört, dann empfehlt uns ruhig mal weiter. Also ich freue mich gerne über mehr Hörer und wenn ihr noch andere Hertaner kennt und euch gefällt das hier, dann sagt das ruhig und ich freue mich über jeden, der es zusätzlich hört und über jede, die es zusätzlich hört, egal wo ihr seid. Und das gilt natürlich auch für alle Nicht-Exil-Hertaner, das sowieso.
Ja, wunderbarer Schlusssatz. Hau he.
Ja, in dem Sinne, hau he, ich bedanke mich bei dir. Ciao, mach's gut.
Danke, ciao.
Exil-Hertaner Podcast.